Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe, wie immer mit Kira und Charlotte. Hallo Kira.
Hallihallo.
Wir haben mal wieder eine One-on-One-Session, das hatten wir uns ja vorgenommen, dass wir das häufiger machen wollen. Es kommen auch wieder Gäste, also keine Sorge für alle, die denken, dass wir das eingestellt haben. Da haben wir auch in der Pipeline natürlich schon was, aber heute, finde ich, haben wir uns ein cooles Thema ausgedacht. Wer will es vorstellen? Ja. Soll ich oder du?
Übernehmen gerne.
Also, den richtigen Titel haben wir noch nicht. Das machen wir ja meistens so kurz bevor wir dann posten und das veröffentlichen. Aber so aus der Hüfte heraus haben wir uns das ganze Thema heute genannt. Lessons learned sozusagen. Was haben wir aus unseren 20ern mitgenommen? Also was haben wir zwischen 20 und 30 gelernt? Wo blicken wir vielleicht heute entspannter drauf als noch damals? Wir sind ja jetzt beide 33, ne?
Yes.
Genau, sodass es ein, ja, schon irgendwie ein langer Abschnitt ist, auf den wir zurückblicken. Und wir haben gesagt, weil wir uns ein bisschen kürzer vielleicht heute fassen wollen, also so maximal halbe Stunde haben wir gesagt, dass es nicht ganz eine lange Folge wird, dass jeder so über seine Top 2 Live-Lessons spricht. Und genau, darum geht es heute. Eigentlich wollte ich in der Folge anders anfangen und einfach mal fragen, wie es dir geht, wie deine letzte Woche war. Da das wahrscheinlich aber dann ausschweifen wird bei dir und bei mir, weiß ich nicht, ob wir das skippen und das vielleicht in der nächsten Folge machen, um einfach mal so ein bisschen zu plaudern, was ist los bei uns.
Yes.
Genau, können wir eigentlich auch direkt ins Thema starten.
Ja, das stimmt allerdings. Wir haben ja gesagt, dass es nicht nur Live-Lessons ist, sondern insbesondere aus den 20ern. Und ich finde, das ist genau ja unsere Sturm- und Drang-Phase gewesen.
Ja.
Mehr oder minder. Also, um so einen Bogen zu schlagen, wir hatten ja auch unsere kritischen Lebensereignisse in den 20ern. Ich glaube, wir hatten nochmal andere prägende 20er als so manch anderer. Bei manchen, um es ja wirklich mal so zu sagen, kommen solche Events ja wirklich meistens erst Ende 30, Anfang 40, Mitte 40, mit ganz viel Daumendrücken, erst wenn man 60 ist oder so. Also ich finde, daher, glaube ich, haben wir da nochmal ganz, ganz andere 20er oder zumindest Ende 20er war das ja, Mitte, Ende 20er bei uns.
Ja.
Und von daher dachte ich, das ist eigentlich auch ein guter Übergang, mal das Sand im Getriebe auch mit unserer Entwicklung auch nochmal zu betrachten. Weil wir haben schon super viel darüber gesprochen, was haben Live-Events mit uns gemacht, insbesondere aber wirklich nur immer auf dieses Event und welche, ja, wie sehen wir die Welt so ein bisschen anders. Und ich habe so ein bisschen auch nochmal drüber nachgedacht, über was habe ich eigentlich in meinen 20ern sehr exzessiv gemacht und von dem ich dachte, dass ich es machen muss und wie ist es jetzt mit anders mit 30 oder mit 33, ich bin ja... Gottes Willen, ich bin ja schon drüber.
In den 30ern.
Ich bin ja schon drüber. Und nein, jetzt kommt nicht der Tipp, wir müssen alle Sonnenschutz tragen, weil den haben wir nämlich alle falsch gemacht. In den 20ern habe ich nicht jeden Tag Sonnenschutz getragen. Für alle Haut-Enthusiasten tut es jeden Tag, egal wie grau es ist, jeden Tag Sonnenschutz. Aber das ist jetzt nicht meine Live-Lesson. Sondern eigentlich, glaube ich, die größte und wichtigste für mich ist, mein eigenes Energielevel zu beobachten. Ich bin also man mag es vielleicht nicht so im ersten Augenblick sehen, aber ich bin ein ziemlich krasser Introvert. Und das habe ich in den 20ern immer gedacht, dass ich bei allem dabei sein muss, super viel Energie, bei jedem Event, was irgendwie da war. Und wenn man dann irgendwie nicht ausgegangen ist, dann war man irgendwie, ja, uncool. Und war irgendwie nicht da und es hat halt super viel Energie gezogen. Und das habe ich aber erst Ende 20, Anfang 30 so ein bisschen wirklich gelernt, was mir eigentlich Energie gibt und wer mir Energie gibt und ob es eigentlich Menschen sind oder Alleinsein ist. Und ich hatte früher dieses Thema Alleinsein immer so verteufelt nach dem Motto, um Gottes Willen, du darfst auf gar keinen Fall allein sein und wenn du alleine bist, dann hast du versagt. Und habe das jetzt irgendwie auch immer so ein bisschen als ja, als negative Konnotation gesehen und habe einfach irgendwie auch nach der ganzen Live-Event-Sache dann 2018 und insbesondere in den letzten 2 Jahren gemerkt, so, es ist verdammt gut, rauszufinden, was für ein Energiemensch man ist, weil ich wirklich in der Vergangenheit super oft vor eine Wand gerannt bin, nachdem ich so eine Woche auf einer Messe war und oder irgendwie jeden Abend ein Freunde-Event hatte. Und ich liebe es zu reisen, ich liebe mit Freunden umgeben zu sein. Aber ich bin halt wirklich wie so eine Battery, die dann komplett leer läuft bis zum letzten Punkt. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt und nie darauf geachtet, wer oder was mir eigentlich Energie gibt. Und dass es überhaupt keine Schwäche ist, auch mal zu sagen so, hey, du musst nicht auf jeder Sache dabei sein. Und es ist okay zu sagen, hey, ich bin Introvert und ein bisschen extrovertierte Ader manchmal. Also Rampensau kann ich. Aber sobald ich von der Bühne runter bin, komplett wieder in sich zusammenbezogen. Und das zu lernen, fand ich super interessant, weil ich das, glaube ich, auch in den 20ern komplett ignoriert habe.
Und alles mitgenommen, sozusagen.
Genau, alles mitgenommen und vor allem dieses Thema Alleinsein immer sehr, sehr kritisch gesehen habe.
Ist das dieses Stichwort FOMO, also Fear of Missing Out? Was ist ja sehr, ne, dass man damals, habe ich witzigerweise als Stichpunkt auch aufgeschrieben, bei meinen Live-Lessons. Genau, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, würde ich es darunter packen, dass man früher irgendwie dachte, man muss überall dabei sein. Und heute kann man viel besser selektieren, ne?
Ja, auch bei auch manchmal bei Arbeitsevents. Ich finde das so interessant, weil früher, wir kennen das ja, wir sind ja auch, ich weiß nach wie vor nicht, wie wir es geschafft haben, 5 Tage ins Office zu gehen. Ich finde das nach wie vor so eine krude Vorstellung, dass wir vor vielen Jahren 5 Tage in Folge im Office saßen. Das ist ja auch ein kompletter Social Overload. Klar, es ist super, um Leute kennenzulernen und einfach diese Kontakte zu pflegen, aber ich finde es halt auch. Ich finde, im Nachhinein, es hat halt der Produktivität und dem auch mal wirklich mental ausruhen, insbesondere wenn man kein absoluter Extrovert ist, hat es halt auch einfach einen negativen Impact gehabt. Und ich glaube, das haben wir einfach komplett ignoriert, dass wir einfach erschöpfter waren, durch jeden Tag dastehen, die Hinfahrt, dann jeden Tag socializen, jeden Tag
irgendwie. Fängt ja schon in der U-Bahn oder so an, wenn du genau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährst, auf dem Rückweg begegnest du Kollegen, morgens schon, wo man eigentlich mal kurz so seinen Moment für sich hat, zack, ist dieses Socializing-Ding an, auch außen zu repräsentieren, vielleicht auch in dem Moment jemand zu sein, den man innerlich jetzt gar nicht ist und so, solche Sachen. Ja, hast du total recht. Ich finde es auch so spannend, dass du gesagt hast, nach außen hin hast du, oder wenn du willst, hast du diese Rampensau-Ader und kannst das auch. Du bist erfolgreich im Sales, ne? Man kann da quasi punktuell diese Skills total abrufen. Und trotzdem, auch wenn andere dich zum Beispiel jetzt nicht richtig kennen, würden sie sofort sagen, super selbstbewusst, extrovertiert, voller Power. Du bist jemand, der Energie bekommt, indem er mit anderen Menschen zusammen ist. Aber so ist es gar nicht. Also man kann auch wirklich eine Mischung aus dem sein. Nach außen natürlich irgendwie auch ein Performer sein. Und gut, du bist ja super gut im Smalltalk, gut im Socializen. Und das nochmal angesprochen hast, weil wenn Leute jetzt zuhören, die darüber noch nie nachgedacht haben, können sie vielleicht ja auch zu der Erkenntnis kommen, ich muss nicht das ein oder andere sein und es ist okay, ja, sich innerlich in manchen Situationen vielleicht auch anders zu fühlen, als man dann in dem Moment nach außen sein muss, jobbedingt und sowas. Also das kann ich auch total unterstreichen und sehe mich da auch wieder, so wie du das beschrieben hast.
Vor allem auch diese After-Work-Events. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das Furchtbar. Früher erlebt hast.
Ich finde das ganz schlimm.
Aber wenn du dann donnerstags immer zu irgendwie After-Work-Drinks geschleppt worden bist, ich fand das grausam.
Also meine Akkus sind bei sowas dann auch wirklich leer. Ich merke das dann auch. Ich fühle mich körperlich unwohl. Auch sowas wie, dass man irgendwie, weiß nicht, mir ist warm, ich fühle mich unwohl. Ich würde lieber irgendwie nach Hause gehen und einmal duschen und mich frisch machen nach diesem Tag. Einmal irgendwie so ein Cut. Und brauche dann nicht unbedingt nur Ruhe für mich alleine. Die Ruhe bekomme ich auch mit meinen allerengsten Personen. Also in dem Fall ist es jetzt mein Mann, also Max seit vielen Jahren. Menschen, die mir sehr nahe stehen oder wird meine Mutter da sein oder meine Schwester. Würde mich das jetzt auch nicht stressen, dann irgendwie nach so einem Arbeitstag mit solchen Menschen Zeit zu verbringen. Aber alles darüber hinaus und geschweige denn so After-Job, After-Work-Events, wo du irgendwie krassen Smalltalk hast mit deinem Glas in der Hand, tödlich. Und da habe ich immer auch so mich gefragt, da gab es ja immer Kollegen, die nur darauf hingefiebert haben oder im Team vorgeschlagen haben, sowas müssen wir öfters machen, regelmäßig. Ja. Da dachte ich immer so, oh mein Gott, ich möchte eigentlich nach Hause und meine Ruhe haben. So.
Mhm. Aber das hatte ich auch und es gibt ja diesen Hype darum, nach dem Motto, wenn du nicht anwesend bist, dann bist du nicht da. Und ich so, hä? Also ich mach meinen Job, ich bin da. Und das fand ich halt immer interessant. Und das hätte ich halt gerne in meinen 20ern gelernt. Es ist okay, dass man sich da rauszieht und dass man sagt, hey, sorry, ich packe das vom Energielevel einfach nicht. Genau. Weil im Endeffekt ist es ja mein Energielevel. Also wofür mache ich es? Mache ich das, um irgendwie die Wünsche von jemand anderem zu erfüllen? Oder was ist es eigentlich? Und genau, das ist irgendwie so meine first lesson from my 20s, die jetzt nicht so überraschend ist.
Das finde ich toll, aber so schade, dass sowas so spät kommt und bei vielen Menschen, glaube ich, sehr spät kommt, weil hätte man das viel früher gemerkt und auf sich geachtet und sein inneres Wohlbefinden und das Energielevel, wäre einem vielleicht so mancher Stressmoment auch erspart geblieben. Ne? Hast du das körperlich zum Beispiel dann auch gemerkt? Weil bei mir war das damals, dass dann immer diese Migräneattacken kamen. Also der Körper hat wie so einen Shutdown irgendwann gemacht, wenn zu viele Reize von außen waren und ich diese Grenze ständig überschritten bin. Ist heute immer noch manchmal, dass das dann mein Signal ist, dass so eine Migräneattacke dich ja wirklich ans Bett fesselt und dann kannst du an keinem Event teilnehmen oder irgendwo hingehen. Hast du das auch gemerkt? Vielleicht damals schon mit den Panikattacken oder solche Sachen?
Nee, die Panikattacken kamen ja erst deutlich später, aber ich
habe nach dem Critical Life-Event sozusagen, ja.
Ich habe das aber daran gemerkt, dass ich halt extrem müde wurde und jetzt nach wie vor, wenn ich lange auf Messen oder so bin oder lange auf ganztägigen Events, habe ich Kopfschmerzen auf jeden Fall. Und das macht auch so ein Brain-Shutdown. Jeder nennt mal so ein Brain-Fog, irgendwas da.
So, dass man kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Nee. Oder in der Unterhaltung merkt man so, nach außen redet man zwar weiter oder hat einen Dialog, aber man fragt sich selber so irgendwie, ebbt das Gespräch leicht ab. Es ist so, man selber sagt irgendwie auch unspannende Sachen oder irgendwie denkt man sich so, Gott, wie komme ich jetzt hier weg? Ja, ich weiß, was du meinst.
Was ist denn deine Life-Lesson?
Also ich hatte mir viel überlegt, aber jetzt habe ich gehört, die darf ich nicht alle nennen, weil
die Zeit reicht. Nein, wir bleiben bei zwei.
Zwei. Okay, nehme ich mal das erste. Das erste passt richtig gut zu unserem Podcast-Cover. Kein Leben ohne Hürden und sozusagen ist meine größte Erkenntnis, dass es wirklich die Hürden sind im Leben, die der Grund sind oder die mich wirklich weitergebracht haben. Also Hürden und kritische Lebensereignisse gehören dazu und die sind wichtig und im Nachhinein auch gut, weil sie machen dich stärker, sie bereiten dich ja auf die Zukunft vor, wer weiß, was noch kommt. Und heute zum Beispiel jetzt, sagen wir mal 10 Jahre später, zwischen 20 und 30, denke ich nicht mehr so Sätze wie, Mann, das ist so gemein, warum musst du das jetzt so früh mit der Erkrankung der Eltern und dem Tod des Vaters zum Beispiel, warum musste das mir passieren? Warum kenne ich so viele Freunde, wo echt noch so happy life ist, wo familiär alles toll ist und die noch nie irgendwie mit Krankheiten und so in Berührung gekommen sind, dieses Vergleichen, warum ist es bei den anderen alles besser? Das habe ich wirklich komplett abgelegt und da spreche ich auch jetzt nicht nur über diese Erkrankung Tod, dieses ganze Thema. Eigentlich hat es recht früh begonnen, was für mich auch ein Riesenthema war. Ich hatte in der Jugend wurde Skoliose bei mir festgestellt. Also ich hatte einen richtig sehr, sehr schiefen Rücken und musste in eine Klinik auch. Ich glaube, das waren irgendwie 2 Monate, wo der Rücken versucht wurde, wieder gerade zu machen. Dann hatte ich so ein Korsett, was ich auch in der Schule tragen musste. Also das war für ein junges Mädchen, was sich gerade entwickelt, irgendwie eine taffe Phase. Und im Nachhinein kriege ich gerade von Familienmitgliedern immer so, dass Feedback, dass das so die erste harte Zeit in meinem Leben war, die mich total geprägt hat und wo ich einen Riesenschritt, was meine eigene Entwicklung angeht, einen Riesenschritt nach vorne gemacht habe. Mhm. Und das sind halt so Sachen, ja, wenn ich da jetzt drauf zurückblicke, hat mich das geprägt und ohne solche Hürden oder Ereignisse wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht da, wo ich jetzt heute bin oder würde ich so viele Dinge machen, die ich mache und so weiter. Genau, also das ist was mich, glaube ich, auf die Zukunft vorbereitet. Und wenn nochmal was kommt, was unangenehm wird, kann ich auf diese Ereignisse zurückgreifen und habe für mich den Beweis, man kommt dadurch, mal besser, mal schlechter, aber habe quasi mein Repertoire an innerlichen Skills aufgebaut, da so eine Resilienz sozusagen zu entwickeln.
Super genau. Spannend, weil man der meistens immer, vor allem auch wenn man deutlich jünger und deutlich emotionaler ist, das hat ja, glaube ich, auch nochmal dazu zu tun, dass man immer so wirklich so schwarz und weiß sieht, ohne auch mal so ein bisschen die Mittel- und Langfristigkeit darin zu sehen.
Also, total, wenn du so ein junger Mensch bist, du hast ja irgendwie noch relativ wenig Lebenserfahrung und steckst dann in so einer schwierigen Phase und kannst dir gar nicht vorstellen, dass so eine Zeit dann irgendwie auch vorübergeht. Auch die Schulzeit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ist auch so ein Thema bis zur 10. Klasse. Wie alt ist man denn da? Das war dann...
17?
Genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen vor den 20ern, egal, zählen wir jetzt mal irgendwie dazu. Ist auch sowas, wo ich gar nicht unbedingt positiv drauf zurückblicke. Also in der Oberstufe habe ich dann die Schule auch gewechselt, bin in ein Internat gegangen, davor ins Ausland gegangen. Also habe ich komplett frei gestrampelt und da irgendwie die Tür zugemacht zu dem, was da in der Schule vorher war. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt, habe wenig Leute gehabt, mit denen ich mich so identifizieren konnte, oder habe zu meiner Mutter immer gesagt, Mann, eigentlich muss doch jetzt diese Schulzeit bis kurz vorm Abi so die coolste Zeit im Leben sein. Alle gehen auf die Partys und haben mega Spaß und sind Teil von einer großen Clique und sowas. Das kann ich in der Zeit nicht unterschreiben, aber auch jetzt wieder im Nachhinein wäre das nicht gewesen, hätte ich ja nie die Entscheidung getroffen, ein Jahr ins Ausland zu gehen, dann auf ein Internat zu kommen, wo ich jetzt noch sehr viele enge Freunde habe aus dieser Zeit. Also da fing so meine Zeit richtig an, dass ich so mich richtig entwickeln konnte. Und genau, das war so meine größte Life-Lesson. Die Hürden sind echt wichtig im Leben, auch wenn sie manchmal ein bisschen schwierig sind.
Aber das passt gut zu meiner zweiten Life-Lesson, weil für mich ist meine größte Life-Lesson, das ist nach wie vor, aber das fand ich in 20ern so krass, dass mein eigenes Ego mein größter Feind ist. Und das merke ich immer mehr in Kommunikation, auch in so Streitdiskussionen oder Streitgesprächen und Diskussionen, weil ich in den 20ern ja komplett auch ja emotional war und alles, man bezieht ja sehr gerne sehr viel auf sich. Das kann man ja hervorragend, und bin mir sicherlich sehr, sehr oft selbst im Weg gestanden, weil ich überhaupt nicht hinterfragt habe, woher kommt jetzt diese Emotionen und warum bocke ich da gerade so? Also das ist, man muss bei mir wissen, wenn ich was überhaupt nicht will, dann
merkt man das.
Alles runter. Jeder, der mich kennt, ich habe kein Pokerface. Ich bin das Gegenteil eines Pokerfaces. Kann manchmal sehr witzig aussehen, wenn ich versuche, meine negative Reaktion zu verbergen, kriege ich nie hin. Aber mein Ego ist eigentlich immer das meiste, was mir im Weg gestanden ist, insbesondere.
Aber nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ist das dann eigentlich, bist du dann mit dir in dem Moment und merkst jetzt gar nicht, wie das auf andere zum Beispiel wirkt, oder dass andere denken so, Gott, habe ich was falsch gemacht? Und du bist auf dich sauer oder dich selber nervt was? Oder ist es wirklich auch dein Umfeld und dass du dann den anderen Leuten das schon durch deine Reaktion, durch deine Mimik spiegeln willst, dass du jetzt irgendwie gerade total genervt bist oder so?
Ich glaube, ich kann das dann, also ich konnte das nicht so gut antizipieren. Das war eher so was, ich habe, glaube ich, nicht differenziert zwischen, was stört mich gerade an einer anderen Person, was mich eigentlich an mir selbst stört, und war dann zu sehr bei mir selbst und zu sehr in dieser Emotion und zu sehr konnte ich noch nicht differenzieren, okay, welchen Teil von mir triggert das jetzt gerade wirklich? Also, weil es ist ja immer eine Triggerung von eigenen Pains, eigenen Wünschen, eigenen Bedürfnissen, die wir gar nicht kommunizieren können, weil wir es teilweise gar nicht besser wissen, sondern es war eher Full-Front-Attacke oder komplett zurückziehen, was auch eine Bestrafung ist. Und damit habe ich sicherlich auch, also in Sachen Vergebung, habe ich keinen guten Job gemacht, weil du musst ja vergeben können und vorher musst du die Arbeit getan haben, um zu verstehen, okay, warum ist das so passiert? Warum, also welcher Teil von mir wurde getriggert? Was sind wirklich die Gründe dahinter? Das habe ich in den 20ern definitiv wirklich nicht gut gemacht. Aber in den 30ern merke ich gerade auch, ich hatte gestern erst eine Diskussion, wo es dann wirklich darum ging, okay, warum reagieren wir gerade eigentlich so? Was ist da drunter? Welcher Teil von dir wird gerade getriggert? Was war eigentlich, was hättest du dir eigentlich gewünscht? Jetzt in der Lage zu sein, das zu tun, das hätte mir definitiv vor vielen Jahren deutlich mehr geholfen. Aber da war ich wirklich nur so Shutdown, meine eigene Agenda, mein Ego. So
richtig emotionsgesteuert einfach
noch. Richtig emotionsgesteuert. Und das ist eigentlich so das größte Lesson, was Kommunikation angeht. Weil in den 20ern war ich, also ich bin immer noch far away from that. Ich glaube, jeder lernt das gerade nach wie vor. Aber was mein Ego auch eigentlich alles gesteuert hat. Jetzt in der Lage zu sein, auch zu hinterfragen, so, woher kommt diese Emotion? Wieso ist die da? Was ist eigentlich getriggert? Waren es eigentlich Erwartungshaltungen? Was hat es mit mir zu tun? Genau, das war meine zweite Lesson aus den 20ern, die ich in die 30er reinnehme und die ich mir wirklich also ich hinterfrage Diskussionen durchgehend.
Das ist ja auch nichts, was man so sofort ablegen kann. Ne? Deswegen sagst du ja, das geht jetzt weiter in die 30er. Vielleicht sagst du mit 40 immer noch, das gehört auch ganz tief in dir zu deinem Charakter. Und manchmal kommt das nochmal stärker raus in der Diskussion oder in einer Jobsituation. Aber über die Zeit hast du ja wirklich dann gelernt, ja, damit umzugehen, ne? Oder auch zu erkennen, was gerade mit dir ist, warum du dich so und so verhältst. Ja. Das finde ich auch richtig spannend.
Was ist dein zweites?
Lass mich mal gucken. Jetzt darf ich ja nur noch eins nennen.
Wir machen Part 2 und 3.
Ich habe ein witziges.
Das ist ein witziges?
Das ist eigentlich das vierte, aber die anderen beiden haben wir schon so leicht angesprochen, deswegen lasse ich die aus. Ich hatte mir als Note gemacht, zu seiner Herkunft stehen. Also das kann ich so erklären. Ich komme ja aus Bochum, aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Das ist jetzt nicht unbedingt eine der schönsten Städte in Deutschland. Wenn man dort aufgewachsen ist, merkt man das ja gar nicht. Man fühlt sich da wohl, das ist mein Zuhause. Wenn ich jetzt ins Elternhaus komme, das ist einfach ja das, wo ich aufgewachsen bin. Aber gerade so in den 20ern, vor allen Dingen auch in der Internatszeit, muss ich sagen, wo ja auch sehr viele Mitschüler waren, die so entweder aus den großen topdeutschen Städten, sagen wir mal München, Hamburg, Berlin, Frankfurt und so kamen, wo natürlich irgendwie viel geboten wird. Es ist kulturell irgendwie schön, da vielleicht aufzuwachsen. Und ich da so insbesondere oft gemerkt habe, wenn man sagt, wo man herkommt, auch dann im entfernteren Kreis Menschen trifft und man stellt sich irgendwie vor, dass die Leute oft manchmal, die mit Ruhrgebiet und so gar nichts am Hut haben, damit nicht viel anfangen können und einem so ein bisschen so einen Stempel geben, irgendwie, das ist ja jetzt nicht so eine schöne Ecke herzukommen oder nach dem Motto, wie kann man denn irgendwie da wohnen oder warum ist man ja nicht mehr in eine andere, schönere Stadt gezogen. Es hört sich jetzt total bescheuert an, aber es ist wirklich so. Das also, dass man über Jahre immer mal so einen Kommentar bekommt und selber in der Zeit, wo ich das noch gar nicht so richtig für mich verarbeitet hatte oder vielleicht auch das Selbstbewusstsein nicht hatte, das entweder gar nicht so erwähnt habe oder weiß ich nicht, man war auf irgendeinem Dinner eingeladen und dann spricht man irgendwie mit der Person neben einem und man stellt sich vor, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, sobald du dann deine Herkunft so ein bisschen erklärst und Leute sich nicht vorstellen können, wie ist diese Person aufgewachsen, dass du in so einer gewissen Schublade bist oder mit anderen Dingen da nicht mithalten kannst. Völlig bescheuert, aber ich glaube, das können einige, die aus der Ecke kommen, so ein bisschen unterschreiben. Zum Beispiel jetzt auch witzigerweise Max, also mein Mann ist beruflich in Duisburg, das ist neben Bochum, also wirklich nochmal krasser, wenn du in Duisburg bist. Genau, das ist schon nochmal so eine andere Ecke von Deutschland. Ist gerade dabei, ja, beruflich dort unterwegs zu sein, aktuell auch einmal die Woche dort. Und da witzigerweise erlebe ich das wie so ein Flashback, wenn wir jetzt irgendwo sind und dann erzählt er das, dass Leute lachen oder irgendwie so, ja, was machst du denn da, zieht ihr jetzt dahin und so. Das ist so gefleckt irgendwie, dass man sofort so einen Stempel bekommt, weil es irgendwie nicht so schön ist oder vielleicht teilweise denken die Leute ein bisschen asozial ist oder was auch immer. Genau, auf jeden Fall ist mein Learning, da habe ich heute kein Thema mehr mit. Ich finde es irgendwie bewusst irgendwie schön, auch zu seinen Wurzeln zu stehen, sich hinzustellen und zu sagen, das bin halt ich, so bin ich aufgewachsen, da komme ich her, das kann auch keiner mehr verändern. Und genau, einfach so ein bisschen, das muss ja nicht nur der Wohnort sein. Ich glaube, grundsätzlich sollte man spätestens mit 30 da sein, dass man ja zu allem steht, wie man geprägt worden ist und auch dankbar ist für das, was man familiär mitbekommen hat, was auch immer es ist. So.
Ja. Auch wenn es schwer ist, aber das ist auch wieder Ego, glaube ich, dass man gerne manchmal eine andere Version seiner selbst hätte.
Genau. Und jetzt zurückblickend habe ich, wie traurig eigentlich, dass man in manchen Situationen sich dann vielleicht nicht getraut hat, sowas zuzugeben oder sich gewünscht hätte. Es wäre doch einfacher zu sagen, ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen oder so, dann weiß jeder Bescheid. Hört sich unfassbar oberflächlich an, aber jetzt, wo ich in der Vorbereitung für die Folge so überlegt habe, kam das doch irgendwie immer wieder in meinen Kopf, dass das so ein Thema war mit tiefstem Ruhrgebiet. Und wenn du dann dort bist und triffst Leute, die im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, die ja sehr, sehr aufgeschlossen sind, sehr offen, da musst du niemandem irgendwas erklären. Jeder weiß so, wie cool das ist, dass die ganzen Städte super nah sind. Du bist schnell kannst von A nach B reisen. Man kommt sehr schnell, wie gesagt, ins Gespräch. Du wirst in Gruppen sehr schnell aufgenommen, was andere, gerade auch München, ne, kannst du vielleicht auch unterstreichen, oder Hamburg-München sagt man ja so ein bisschen, wenn du da neu hinkommst, ist manchmal gar nicht so einfach, die Leute so zu knacken und neue Leute kennenzulernen sozusagen. Und das sind alles so krasse Vorteile, die ich sehr schätze, die man da auch irgendwie mitbekommen hat, dort aufgewachsen zu sein.
Nee, es stimmt schon. Also, ich glaube, das ist, man hat gerne ja immer so ein Bild von sich, was man gerne erfüllt haben möchte, aber manche
Genau.
Parameter kann man nicht verändern.
Nee.
Und ich glaube, diese Akzeptanz ist, glaube ich, das, was man vor allem auch irgendwann anfangen sollte, mitzugeben, weil, oder für sich selbst aufzubauen, weil im Endeffekt, das macht das uns ja unique. Wenn ich jetzt sage, ich wohne in Hamburg, Hamburg ist toll, in Eppendorf, und dann fragt keiner mehr nach und dann ist das ganze Thema durch. Aber in meinem Fall, ich bin in Bielefeld geboren. Also ich glaube, ich habe den schlechtesten Witz meiner Geburtsstadt.
Stimmt, da sagt man doch immer, dass es die
Gibt's
Stadt
nicht.
nicht gibt. Warum eigentlich?
Wegen Fußball, Arminia Bielefeld wohl, keine
Irgendwas ist
Ahnung.
da, genau.
Ich bin kein Fußballfan, von daher
Ja,
ist.
das ist auch irgendwie so ein Witz, ne, was man
Ja.
dann so sagt, weil den Leuten irgendwie auch nichts einfällt. Aber das ist das. Wenn man aus so einer Ecke vielleicht dann kommt, da können die Leute dann irgendwie gar nicht viel zu sagen. Also die fragen ja nicht so, keine Ahnung, es kommt dann manchmal vielleicht gar kein Gespräch zustande. Und in Bielefeld sagt man immer, dass ach, die Stadt gibt's doch gar nicht.
Ja, aber es macht dann ja auch was mit einem. Also es ist ja auch ein Teil seiner Entwicklung, dass man sagt, okay, ich habe das mitbekommen, aber ich will dahin. Also wir kennen ja auch jemanden, der in München aufgewachsen ist und dafür immer gelebt hat und
Den ich
der
ja
auch
gerade kennengelernt habe.
der ja auch sagt, so, hey, das ist meine Hometown, das ist alles super, ich fühle mich hier super wohl. Und dann ist das Bild rund, aber manche Wege sind halt noch mal ein bisschen anders. So, ich komme daher, da will ich hin und das ist so das Leben, was ich mir vorstelle. Und ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Und ich glaube, das so für sich zu akzeptieren und rauszufinden, ist auch immer noch eine Journey, die ja dann einen auch charakterlich noch mal prägt. Aber
Total, aber das war
nee,
echt
okay, gut,
das,
dass
was
es
mich in
jetzt.
den 20ern mich wirklich begleitet hat, auch mit dem Studium dann. Das war ja genauso Anfang 20er oder Mitte 20er. Weiß ich noch, dass ich mit meinem Vater damals große Diskussionen hatte, dass er wollte, dass ich nach, das muss ich jetzt nicht im Detail erklären, aber die Uni, die ich mir ausgesucht hatte, hatte er gesagt, wenn ich das unterstütze, geht es nur in Köln. So, die gibt es aber auch in München und Hamburg. Und aus meiner Abiturklasse damals waren auch Freundinnen, haben genau diesen Studiengang in München und Hamburg wiederum gemacht. Da gab es riesen Stress zu Hause und dann letztendlich bin ich auch nach Köln gegangen, die 3 Jahre, aber habe die ehrlich gesagt so ein bisschen auch nur abgesessen von der Stadt her. Ich habe Köln überhaupt keine Chance gegeben und immer gesagt, nee, ich fühle mich da eigentlich nicht wohl, weil mir das alles noch viel zu nah so an dem war, wo ich halt herkomme und wollte halt damals schon direkt nach Berlin gehen. Das war so im Kopf irgendwie, ich will weit weg und irgendwie in der großen Stadt leben. Jetzt finde ich es total albern, rückblickend, also ne, so darüber nachzudenken. Aber in dieser Zeit, wo man einfach noch nicht so geformt ist, war das wirklich immer ein Thema. Und das finde ich irgendwie schön, jetzt zurückzublicken und da so angekommen zu sein, wer man ist, wo man herkommt, was man mitbekommen hat. Und das bin einfach ich, so.
Ja, aber genau das ist ja auch die Reise mit allen Sachen, die uns so begleitet haben. Aber ich jetzt glaube, jetzt haben wir jeder zwei genannt. Ich glaube,
Genau,
das
jetzt ist Schluss. Die
jetzt ist
Reise ist
Schluss.
Schluss.
Jetzt
Reicht.
reicht. Nein, ich glaube, wir haben da noch ein paar weitere vor uns.
Nee, das ist
Ja, das
gut,
können
mal
wir immer
das ein
wieder
bisschen
einstreuen
kurz und
lassen.
knackig zu machen.
Genau, wir können das mal wieder einstreuen lassen. Und wie wir gesagt, wir sind ja gerade dabei, nochmal Gäste jetzt einzuladen. Das Thema Panikattacken werden wir auch nochmal behandeln, einfach schon mal
Ja.
so als Info. Da wurden wir ziemlich viel drauf angesprochen, was ich super interessant finde.
Ja, finde ich auch.
Und genau, damit wünsche ich dir einen wundervollen Nachmittag, beziehungsweise
Danke.
Abend. Abend
Ich
ist es
dir
ja
auch.
bald.
Jo, ist schon fast Abend,
Also
genau.
schon fast Abend und dann ganz viel Spaß mit den Kleinen.
Danke.
Und einen wundervollen Tag noch.
Dir auch.
Ciao,
Tschüss, liebe
ciao.
Kira. Tschüss, tschüss.